Wir schreiben das Jahr 2009. Es ist ein Samstagmorgen, es ist kalt, es schneit, es ist glatt. Man möchte eigentlich viel lieber drinnen bleiben. Es ist der 21. Februar, ungefähr 9.30 Uhr. Ich steige gerade wohlgelaunt aus der Dusche, als folgende Worte an mein dann sauberes Ohr dringen.
Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit.
Ein Schrei nach Halt, ein Schrei nach Geborgenheit, hier von der Band Silbermond, die sicher einigen von euch bekannt ist. Dieser Ruf nach Sicherheit hat mich nicht kalt gelassen, sondern irgendwie ging dieses Lied noch den ganzen Tag durch meinen Kopf. Diese menschliche Sehnsucht nach Sicherheit, Kraft mit dieser Welt, mit den Herausforderungen, mit dieser Schnelllebigkeit umgehen zu können. Diese Sehnsucht danach kommt in diesem Lied, glaube ich, sehr deutlich zum Ausdruck. Und ich möchte euch heute Abend mitnehmen auf eine Entdeckungsreise in den ersten Psalm, den uns die Bibel überliefert, und schauen, ob er vielleicht eine Antwort auf diese Sehnsucht bringt, auf diese Sehnsucht hat. Psalm 1 ist so eine Art Einleitung in die Psalmen. Eine poetische Auseinandersetzung mit dem, was wir schon gehört haben, mit dem, was in den Psalmen noch so kommen soll. Eine Antwort vielleicht auch auf unsere Frage, was kann unsere Sehnsucht stillen? Aber ich muss auch sagen, dieser Psalm ist nicht ganz einfach. Der hat es in sich, der hat viele Worte drinne, die alt sind, viele Worte, die unbequem sind und die ja nicht gerade zum Kuscheln einladen. Auch ein bisschen unverständlich sind. Ich würde ihn jetzt gerne uns einmal vorlesen. Ihr müsstet ihn hier zu meiner Linken sehen können. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Laub nicht verwelkt, alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten und der Gottlosen Weg vergeht. Dieses Lied, denn die Psalmen sind ja Lieder, stellt uns zwei Möglichkeiten vor Augen, mit unserer Sehnsucht und mit den Herausforderungen, die uns das Leben so stellt, umzugehen. Anders gesagt, der Psalm spricht von zwei Lebensweisen. Zunächst beschreibt er indirekt durch Verneinungen einen Menschen, der sich für eine Art des Lebens entschieden hat. Er hört auf die Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben. Die nichts mit ihm zu tun haben wollen, die ihn loswerden wollen, so wie man eine Erkältung loswerden möchte. Das sind die Gottlosen. Und deren Rat befolgt er. Lässt sich also von Menschen beeinflussen, die abstreiten, dass es Gott gibt, die Gott nicht in seiner Größe wahrnehmen und sich auf ihre eigene Stärke verlassen. Stolze Menschen. Aber vielleicht lässt er sich nur anfangs von diesen Leuten etwas sagen, läuft ihrem Gerede nach und verhält sich schnell so, wie sie sich auch verhalten. Wie die sich verhalten, die sich von Gott getrennt haben. Und es geht noch weiter. Irgendwann ist er nicht nur mit solchen Leuten unterwegs, er macht aktiv mit. Macht es sich bei ihnen gemütlich, setzt sich. Wird starr, unbeweglich. So dass er über die andere Meinung, die andere Überzeugung sind, dass er sich selbst erhebt, von seinem hohen Ross herunter in vielleicht verletzender Weise ihre Wertvorstellungen herabsetzt oder missachtet. Er wird zum Zyniker. Nichts anderes ist der Spötter, von dem wir in dem Psalm gehört haben. Er wird zynisch. Und sicherlich ist das eine Art und Weise, mit den Herausforderungen, mit den Krisen unserer Welt umzugehen. Nichts mehr an sich heranzulassen und es einfach von sich wegzuschieben. So wie der junge Mann, dessen Eltern sich fromm auszudrücken wussten, aber dann doch die Scheidung einreichten. Seine Geschwister und er hatten auszubaden, was ihren Eltern nicht gelungen war. Und so wurde er hart, so wurde er zum Zyniker, nicht nur seinen Eltern gegenüber, sondern auch Gott gegenüber, der Liebe an sich gegenüber, dem Leben gegenüber. Er schottete sich ab und sagte sich von Gott los. Der junge Mann leidet immer noch an seinen Schmerzen, aber er wendet sich nicht an Gott. Eine verständliche Lebenshaltung, aber nicht unbedingt einladend. Harald Schmidt oder Oliver Pocher sind sehr zynische Menschen, zumindest dann, wenn wir sie im Fernsehen sehen. Ich möchte nicht sagen, dass sie das privat auch sind. Kenne ich nicht, muss ich sagen. Und für eine halbe Stunde, Stunde finde ich das am Abend auch mal sehr unterhaltsam. Aber diese Einstellung für mein ganzes Leben zu übernehmen, halte ich für sehr beschwerlich. Unbefriedigend. Denn eigentlich ist da doch diese Sehnsucht in mir nach Beständigkeit, nach Zugehörigkeit, nach Ankommen. Die Sehnsucht zu wissen, wer ich bin und warum ich bin. Die Sehnsucht zu wissen, wo ich Kraft schöpfen kann, wo ich mich zu Hause fühlen kann. All das halte ich von mir fern, wenn ich spotte, wenn ich zynisch mich meinen Mitmenschen gegenüber verhalte. Der Psalm bietet uns auch noch eine zweite Lebensmöglichkeit an, einen zweiten Lebensentwurf. Seine Quelle der Kraft und auch der Beständigkeit sieht der Psalmbeter in der Bibel, in Gottes Wort. Im Gesetz heißt es in dem Psalm. Er sieht seine Kraftquelle darin, eine Vertrautheit und eine Liebe zu dem Wort Gottes aufrechtzuerhalten. Glücklich ist der, der Lust hat am Gesetz Gottes. Das ist so eine andere Möglichkeit, die der Psalmbeter uns vorschlägt. Spaß daran zu haben, an dem, was Gott auch gut findet. Und der Psalmbeter benutzt ein Bild, um das so ein bisschen plastischer zu machen. Es ist das Bild eines Baumes, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Also ständigen Zugang hat zu Nahrung und Wasser. Dieser Baum wächst nicht natürlich dort. Sonst würde es in diesem doch sehr künstlich oder nicht so ganz frei formuliertem Psalm heißen, der wächst an Wasserbächen. Aber er ist dorthin gepflanzt, herausgehoben aus seiner natürlichen Umwelt und an diesem besonderen Ort gepflanzt, der ihm immer wieder Zugang zum Kraft gibt. Ich habe uns was mitgebracht, was das absolute Gegenteil dieses Baumes ist. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch Botaniker ist. Das ist eine Basilikumpflanze, die in unserer Küche steht. Die stand definitiv nicht an Wasserbächen. Und ich habe mir auch zwischendrin überlegt, ob man getrockneten Basilikum genauso gut verwenden kann wie frischen. Wenn man sich das Ding hier so ansieht, wirkt der Baum umso fröhlicher, umso reicher. Und wenn man sich überlegt, dass die Leute, die diesen Psalm zuerst gehört haben, in einer Wüstengegend gelebt haben, in einer Gegend, wo es nicht viel Wasser gab, wo Wasser selten war, wo es zwar Regengüsse gab, aber die waren immer sehr, sehr wichtig und lebensbringend. Dann wird einem nochmal klar, wie wichtig und wie groß dieses Bild vom Baum ist. Der Baum bekommt kontinuierlich Kraft zum Leben durch die Wasserbäche. Er schlägt Wurzeln und hält sich daran fest. Er gedeiht, er wächst, seine Blätter welken nicht, sieht also ein bisschen anders aus. Es ist immer genügend Wasser da, um den Baum zu versorgen. Dieses Bild strotzt vor einer Stabilität, vor Wurzeln schlagen, vor Versorgung und spricht auch vom Ankommen, vom Zuhausesein. Und in gewisser Weise ist es eine Antwort auf diese Sehnsucht, von der wir ganz am Anfang gehört haben. Dieser Baum steht für einen Menschen, der sich nach den Weisungen, nach den Anweisungen Gottes hält, der sich diesen aussetzt und darüber nachdenkt und dementsprechend handelt. Und diese Stabilität kommt, und das ergänze ich jetzt zu dem Psalm, daher, dass Gott in seinem Wort uns so viel zeigt und so viel aufschließt. Er zeigt sich als der, der Frieden bringt, als der, der uns Freude schenkt, so wie wir es eben auch in den Liedern schon gesungen haben, als der, der Liebe spendet, der uns annimmt und glücklich macht, der unsere Schuld vergibt und uns Leben schenkt, der uns Heimat gibt, unser Rettungsanker ist, unseren Weg begleitet und Sicherheit gibt. Er zeigt sich auch als der, der den Menschen, die eigentlich wissen müssten, wie es funktioniert, die eigentlich verstanden haben sollten, was sein Plan ist und dennoch daneben liegen. Er zeigt sich als der, der sich diesen Leuten annimmt und sie liebevoll wieder auf den rechten Pfad führt, wie er es bei Petrus gemacht hat. Er zeigt sich auch als der, der Menschen, die alleine sind, die einsam sind, die von der Gesellschaft ausgestoßen oder nur mit Spott bedacht werden, die voll Sehnsucht sind, voll Angst. Er zeigt sich denen als derjenige, der in die Freiheit führt, wie der Frau am Brunnen. Zwei Lebensweisen und zwei Möglichkeiten, auf den Alltag zu reagieren. Aber in dem Psalm finden wir auch noch ein drittes Bild. Ein Bild, das diese beiden Lebensweisen gegenüberstellt. Noch deutlicher, als sie es eh schon inhaltlich tun, ist es das Bild der zwei Wege. Am Ende des Psalms heißt es, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Auch die Vergänglichkeit der Gottlosen zeigt der Psalmbeter in einem Bild, das ich euch einfach mal hier so mitgebracht habe, weil es nicht mehr ganz unserer Welt entspricht. Er beschreibt den, der Gott loswerden will, als etwas Leeres, etwas Sinnberaubtes, als etwas Leichtes und schnell Verfliegendes, als Spreu, die vom Winde verweht wird. Was man hier in dem Bild sieht, ist, wie sich die Spreu vom Weizen trennt. Das ist eher eine alte Art. Heute sieht das bei uns zumindest ein bisschen anders aus. Man wirft den Weizen, das ganze Weizenkorn hoch. Das fällt wieder in diese Schüssel, die der Mann da über sich hat, zurück. Dadurch knackt die Hülle auf und der Kern, das, was man eigentlich behalten möchte, kommt raus. Und durch den Wind wird die Spreu verweht. Das, was bleibt, ist das Korn, was innen ist. Dieses Bild finden wir nicht nur an dieser Stelle in dem Psalmen, sondern wir finden es auch bei Johannes dem Täufer, der das Ganze noch pointierter sagt als an dieser Stelle, wo der Wind nur die Spreu verweht. In seiner Formulierung heißt es, ist, dass der Weizen in der Scheune gesammelt wird, aber die Spreu wird verbrannt mit unauslöschlichem Feuer. Die Spreu vergeht. Und ich denke, das ist was, was uns auch immer wieder begegnet in den Herausforderungen unseres Lebens. Wollen wir nicht mit irgendwas Leichtem abgefertigt werden, sondern wir suchen was, was Kraft gibt, was Halt gibt. Wir suchen nach Hilfe und suchen nach einem Ausweg. Der Weg des Gottlosen vergeht, genauso wie die Spreu, die vom wertvollen Weizen getrennt wird. Sie wird verbrannt und verweht. Ich finde diese Aussage nicht schön. Sie ist nicht leicht, sondern sie ist eher unbequem, weil es so ein vernichtendes Ende gibt. Dazu kommt die Tatsache, dass eindeutig von zwei Wegen die Rede ist. Es gibt keinen dritten Weg, keinen Mittelweg, keinen neutralen Grund, auf dem man sich befinden kann, sondern es ist eine Entscheidung zu treffen, welchen der beiden Wegen man einschlägt. Wir treffen so viele Entscheidungen in unserem Alltag. Wir entscheiden, ob wir Kaffee oder Tee trinken, was eher eine banale oder so eine Angewohnheitsentscheidung ist. Aber wir treffen auch Entscheidungen, die ganz prägend sind für eine gewisse Zeit. Wie die Frage, was für eine Ausbildung wir wählen, was für ein Studienfach wir uns aussuchen, was für einen Job wir annehmen. Wir haben so viele Möglichkeiten in unserem Leben, aber Entscheidungen sind nicht beliebig. Wir treffen sie und sie haben gewisse Folgen. Das macht dieser Psalm deutlich. Es geht um eine Entscheidung. Jesus formuliert diese Entscheidung auch sehr prägnant, wenn er den Menschen erklärt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. An anderer Stelle spricht er davon, dass es zwei Wege gibt, also nimmt auch dieses Bild, was uns hier in dem Psalm begegnet, und spricht von zwei Pforten. Der eine Weg ist breit und viel befahren und er führt zur Verdammnis. Der andere Weg ist schmal, wenig betreten und auch die Pforte ist eng, aber sie führt zum Leben. Es gibt keine neutrale Position. Keiner ist die Schweiz. Unpopulär ist diese Aussage und deren bin ich mir bewusst. Aber es ist wichtig, dass wir uns diese Frage stellen. Als ich das erste Mal hier im Gottesdienst war, wurde mir die Frage ebenfalls gestellt. Ein bisschen anders formuliert, aber es war so eine Aktion, wo man mit dem Mikro rumkam und so Leute, die so aussahen, als ob sie eine Antwort hätten, durften dazu was sagen. Ich kann euch sagen, ich war so froh, dass ich nicht dran kam, weil ich hatte keine Antwort. Die Frage war, wer ist Jesus für dich? Und ich hätte es nicht beantworten können. Ich hätte mir vielleicht von den Antworten vorher irgendwas Nettes wiederholen können, aber das wäre nicht ehrlich gewesen. Ich hatte damals keine Antwort. Aber ich habe mich an diesem Abend aufgemacht, eine Antwort zu finden. Wer ist dieser Jesus? Was hat er mit mir zu tun? Und das hat mein Leben verändert. Es gibt zwei Wege. Und der eine Weg ist der Weg der Gottlosen, der andere Weg ist der Weg des Baums. Der Weg dessen, derer, die sich an dem Wort Gottes halten. Ich finde, Baum und Weg, das passt nicht wirklich zusammen. Ne? Also wenn man sich mal überlegt, Baum steht da so, der bewegt sich ja nicht viel. Aber das ist das Faszinierende am mit Jesus unterwegs sein, dass wenn wir in ihm Wurzeln schlagen, wenn wir uns sozusagen in ihm gründen, dann können wir uns bewegen. Dann kommen wir voran. Und wir können andere mitnehmen in diese Bewegung hinein. Aus dieser Verwurzelung können wir Kraft schöpfen. Unser Psalm ist nicht neutral. Er bezieht eindeutig Stellung und lädt ein, nicht wie ein Zyniker zu werden. Er lädt ein, auch in einer heutigen Welt, die so instabil ist, so krisengeschüttelt, er lädt ein, Stabilität zu finden in einem Leben mit Gott. In einem Leben mit dem Psalmen. Wir haben in den vergangenen 7 Wochen viel aus dem Psalm und viel über die Psalmen gehört. Es ging um Klage, es ging um Lob, wir haben über Heilung gesprochen oder gehört. Es ging um Vertrauen, um Geborgenheit, um menschliche Sehnsucht. Aber in all dem, was wir gehört haben, ging es darum, mit Gott unterwegs zu sein. Es ging darum, ihn in unserem Alltag dabei zu haben und im Alltag mit ihm zu leben. Hier im Mittelgang haben wir einen Weg. Viele haben ihn schon gesehen, als ihr hier reingekommen seid. Es sind ein paar Fußspuren, ein paar Bibelverse schon drauf. Und er soll sinnbildlich stehen für den Weg, für den wir uns entscheiden. Es ist an uns, eine grundlegende Entscheidung zu treffen. Nicht unbedingt in der Größe für oder gegen Jesus. Das will ich gar nicht in dieser Schwere euch heute aufbürden. Vielleicht haben viele auch schon von euch diese Entscheidung getroffen. Aber wir müssen uns immer wieder entscheiden, auf dem Weg mit Gott zu sein. Die Entscheidung nimmt uns keiner ab. Wenn ihr die Entscheidung zum ersten Mal trefft, dann schreibt vielleicht einfach nur mit Stiften, die der Robert gleich dazulegt, drauf, ich bin dabei. Oder ich bin auf dem Weg oder ich bin auf der Suche, irgendwas in die Richtung. Es wird auch weitere Fußstapfen geben, die ihr dazu kleben könnt, wo ihr vielleicht den nächsten Schritt, die nächste Hürde, die nächste Entscheidung, das, was euch jetzt sozusagen auf der Seele brennt, was ihr mitgebracht habt in diesen Gottesdienst, wo ihr das draufschreiben könnt und diesen Schritt ganz bewusst mit Gott geht. Ganz bewusst das Gott hinlegt und sagt, das möchte ich mit dir gemeinsam machen. Ich möchte da nicht alleine unterwegs sein. Sei es eine Prüfung, sei es eine Beziehung, die gerade am Anfang steht. Ich mache dir Mut, das zu machen und einfach neue Füße auf diesen Weg zu setzen. In der Anbetungszeit gibt es dazu die Möglichkeit. Zu eurer Rechten seht ihr einen kleinen Tisch. Jetzt könnt ihr mal alle nach Rüben hingehen, vielleicht da so zwischen den ersten zwei Säulen. Da gibt es für euch die Möglichkeit, euch ein Stück vom Schlauch abzuschneiden. Ich finde, Lebenskraft und Lebensquelle hat ganz viel mit Wasser zu tun. Wir haben auch von den Wasserbächen in dem Psalm gehört. Und die Idee ist, dass ihr euch etwas mit nach Hause nehmen könnt, was euch daran erinnert, dass ihr an diesem Strom dranbleiben wollt. Dass ihr festhalten wollt, dass ihr dranbleiben wollt am Wort Gottes. Dass ihr dranbleiben wollt an der Beziehung zu Gott. Vielleicht wollt ihr auch noch ein zweites Stück abschneiden, um es jemandem mitzunehmen, wo ihr sagt, dem würdet ihr das wünschen. Oder vielleicht als Gebetserinnerung für euch, dass ihr für diese Person betet und es euch auf den Schreibtisch legt und immer, wenn ihr es seht, für die Person bittet. Dort werden auch ein paar Leute stehen, die mit euch beten, wenn ihr ein Anliegen habt, wenn ihr was mitbringt, was ihr gerne vor Gott bringen möchtet. Ich würde gerne jetzt am Ende mit uns allen zusammen beten und ich fände es ganz toll, wenn ihr dazu aufstehen würdet. Himmlischer Vater, wir haben viel gehört aus den Psalmen, aus den Liedern des Lebens, wie unsere Predigtreihe heißt. Wir haben so viel gehört vom Alltag, von Klage, vom Lob, von Geborgenheit, von Sehnsucht. Und Herr, du weißt, wo wir stehen, welche Sehnsucht uns umtreibt, welche Fragen wir haben, welche Fragen wir mitbringen. Und Herr, wir bitten dich um deine Berührung, bitten dich um deine Weisheit. Herr, bitte beschenk du uns mit der Kraft, die nur du schenken kannst. Beschenk du uns mit deinem Heiligen Geist, der uns tröstet und ausrüstet im Alltag. Herr, beschenk du uns weiterhin mit deinem Wort, dass wir lernen und verstehen, dass wir dich besser kennenlernen können. Danke, dass du ein so gnädiger, ein gütiger Gott bist, der uns immer wieder erquicken, erfrischen möchte, der uns Wasserbäche schenkt. Danke, dass du ein Gott bist, der nahe ist, der sich nach einer Begegnung mit uns sehnt. In Jesu Namen. Amen.